Maria, Kapitel 11. In den Versen 5 und 6 hören wir von Henoch und seinem Glauben. In Vers 5 hören wir zunächst von dem Geschehen um Henoch und dann führt der Schreiber eine Begründung an. Wir lesen den Anfang von Vers 5. Mittels Glauben wurde Henoch versetzt, um nicht den Tod zu sehen, und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn versetzte. Das ist, was um Henoch geschah. Zweierlei. Er wird versetzt, und er wird gesucht, aber nicht gefunden. Kein Wunder, dass man ihn gesucht hat. Ob jemand das gesehen hat, als er weggenommen wurde, das wissen wir nicht. Wenn das der Fall gewesen sein sollte, dann wären es wohl nicht viele gewesen, sonst würde man wahrscheinlich nicht von einem Finden nach einem Suchen sprechen. Mittels Glauben wurde Henoch versetzt, das heißt nicht, dass er durch den Glauben weggerückt wurde. Wie sagt man so schön auf Deutsch?
Entrückt.
Nee, das ist noch ein anderes Wort.
Entrückt.
Abheben, ja. Das heißt nicht, dass er so stark glaubt, dass er mit einmal abgehoben ist, ja? Sondern dass er im Glauben gelebt hatte. Und weil das der Fall war, hat Gott ihn zu seiner Zeit von sich aus versetzt. Das wird wahrscheinlich für Henoch selbst eine Überraschung gewesen sein, dass er mit einmal das Schwergewicht überwand. Das war von ihm, vielleicht ist es ihm mitgeteilt worden. Ein kleines Mädchen hat die ganze Geschichte so aufgefasst. Sie hat wahrscheinlich in der Sonntagsschule die Geschichte gehört aus dem Alten Testament, dass Henoch mit Gott wandelte. Dann hat sie das so erzählt, jeden Tag machten Henoch und Gott einen Spaziergang. Und er wurde jeden Tag etwas länger. Aber sie kamen immer wieder zurück zu Henochs Haus. Aber eines Tages wurde der Spaziergang so lange, dass Gott zu Henoch sagte, also heute gehen wir nicht zurück zu deinem Haus, heute kommst du mal zu meinem Haus. Nun, wir wissen nicht, wie lang die Spaziergänge waren. Im Grunde wird es sich nicht um solche Spaziergänge gehandelt haben, sondern der ganze Tag war für Henoch ein Leben mit Gott. Und dass Gott ihn dann weggenommen hat, das ist eine Führung Gottes, die bis dahin noch nicht vorgekommen war und dann auch lange nachdem nicht vorkam. Es gibt nur noch einen Fall und der ist Elia und dann finden wir im Neuen Testament, dass Jesus auch abhebt und gen Himmel genommen wird. Vielleicht wird er nicht entrückt, sondern von sich aus fährt er dorthin, weil er ja der Gott ist, der sowohl Henoch als Elia einmal zu sich nahm. Also, ohne Glauben ist das nicht geschehen. Henoch hat mit Gott gelebt. Im zweiten Teil von Vers 5 lesen wir vom Zeugnis über Henoch. Also zuerst erfährt oder erzählt der Schreiber kurz, was um Henoch geschehen ist, und dann haben wir ein Zeugnis über Henoch. Denn vor seiner Versetzung ist über ihn Zeugnis abgelegt worden, dass er Gott wohlgefalle. Was wird hier als Wohlgefallen ausgelegt? Im Neuen Testament, an dieser Stelle, haben wir nur dieses Wort. Das andere Wort, das von Henochs Einstellung spricht, ist das Wort Glauben. Aber genau was das alles bedeutet, wissen wir nicht. Im Alten Testament heißt es, dass Henoch mit Gott wandelte oder Schritt hielt oder mit ihm lebte. Das wird wahrscheinlich noch die beste Formulierung sein. Er ging mit Gott, das heißt, er lebte mit Gott. Er hielt Schritt mit Gott Tag für Tag. Sein ganzer Tag wurde in der Gegenwart Gottes gelebt. Das wird wahrscheinlich einschließen, dass er von der Überlieferung gelebt hat, die von Adam her unter den Menschen lebte, aus dem Garten Eden. Die Geschichte von der Schöpfung, die Geschichte vom Sündenfall und von den ersten Erlebnissen mit Gott in der Familie von Adam und Eva, von der Geschichte des Opfers und so weiter. Henoch wird ganz bestimmt, so wie Abel, auch geopfert haben. Das wird dazu gehört haben. Er wird also von der Überlieferung, sprich dem Worte Gottes jener Zeit, gelebt haben. Er wird das Opfer Gott gebracht haben und er wird selbst viel zu Gott geredet haben. Dass wir das alles eingeschlossen haben. Aber das Bezeichnende ist, dass alles dieses im Vertrauen zu Gott geschieht. Er glaubt an Gott und er rechnet mit Gott. Das haben wir dann im nächsten Vers. Denn im nächsten Vers wird dieser Glaube von Henoch ausgelegt. Vers 6 ist nämlich die Fortsetzung von Henoch, von Vers 5, Entschuldigung. Das heißt, Vers 6 gehört noch zu diesem Thema und wir haben es in Vers 6 mit einer Art von Glauben zu tun, die Henoch hatte. Aber nicht nur Henoch, sondern alle diese, die hier in diesem Kapitel erwähnt werden und alle, die ihnen nachfolgen sollen, wie der Schreiber das will. Vor seiner Versetzung ist über ihn Zeugnis abgelegt worden, dass er Gott wohlgefalle. Von wem ist Zeugnis abgelegt worden? Wieder, wie in Vers 4, ist es die Heilige Schrift. Und das heißt, Gott legt Zeugnis ab. Wer immer dieses aufgezeichnet hat, der hat das, sagt Petrus in 2. Petrus Kapitel 1, als heiliger Mensch getan, unter der Führung des Heiligen Geistes. Das heißt, Gott hat einen Menschen dazu veranlasst und hat ihn so geführt, dass er aufschrieb, was Gott über Henoch dachte. Gott legt also durch Menschenfeder Zeugnis ab davon, dass Henoch gelebt hat für Gott. Nun heißt es, dass Gott ihn versetzte. Wer weiß das? Nur Gott. Und wenn jemand das auch gesehen haben mag, wie will er wissen, dass es Gott gewesen ist? Es kann sein, dass es in der Wohnung geschah. Seine Frau und Familie, die sind vielleicht dabei gewesen. Henoch verschwindet plötzlich. War es so? Wir wissen nicht. Ist ein Engel gekommen und hat ihn weggenommen, weggeholt, wie das im Fall von Lot geschieht? Sichtbare Gestalten kommen, nehmen die Familie bei der Hand und führen sie weg. Ist es so gewesen? Wir wissen nicht. Aber als der heilige Schreiber das zu Papier brachte, beziehungsweise auf das Mittel, das damals Schreibzeug oder Schreibmittel war, als jemand das hat aufgezeichnet, hat er durch den Heiligen Geist die Wahrheit von Gottes Perspektive aus dargelegt oder aufgeschrieben. Gott nahm ihn weg, weil er ein Mann des Glaubens gewesen war und in diesem Glauben täglich mit Gott Schritt gehalten hat. Und jetzt heißt es in Vers 6, aber ohne Glauben ist es unmöglich, wohl zu gefallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, erstens, dass er ist und zweitens, denen, die ihn mit Fleiß suchen, ein Vergelter wird. Hier ist von der Bedeutung des Glaubens Henochs die Rede. Immer noch haben wir es mit Vers 5 zu tun, mit Henoch und seinem Glauben. Wir merken uns zuerst hier den Hauptsatz. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, wohl zu gefallen. Wohlgemerkt, der Text lautet nicht so: Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Wenn er in Ihren Bibeln so steht, dann zu Unrecht. Der Text lautet auch nicht: Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Es steht überhaupt nicht, wem hier wohlgefallen wird. Es steht nur geschrieben: Ohne Glauben ist es unmöglich, wohl zu gefallen. Wenn Sie hier eine Hinzufügung haben, dann haben Sie es wahrscheinlich mit einem Übersetzer zu tun, der meinte, die Bibel sei hier nicht ausführlich genug und sie müsste ein wenig ergänzt werden. Nun, an einigen Stellen ist das in unserer Sprache schon notwendig. Da muss man in der deutschen Sprache einige Wörter hinzufügen, weil der Grundtext sehr karg ist. Und wenn wir nur jene Worte konkordant wiedergeben würden, dann hätten wir einen unvollständigen Gedanken. Und dann muss man schon einmal etwas deutlicher formulieren. Dabei aber bringt man nur das ins Deutsche, was wirklich im Grundtext ist. Aber in diesem Fall, wenn man Gott oder ein Pronomen wie ihm hinzufügt, dann fügt man etwas dem Text zu. Dass das andeutungsweise im Text ist, das steht, das ist klar. Aber das steht nicht in Vers 6, das steht in Vers 5. Ja. Warum wird in Vers 6 vom Hebräerschreiber die Bezeichnung Gott oder das hinweisende Pronomen ihm weggelassen? Weil er sehr sorgfältig darauf achtet, dass der Leser hier, und das verlieren wir, wenn wir Gott haben, dann fällt das Augenmerk auf Gott. Und wenn sie ihm haben, fällt das Augenmerk wieder auf Gott. Und das will der Schreiber nicht. In diesem Fall ist zunächst nicht von Gott die Rede, sondern vom Wohlgefallen. Das soll einmal unterstrichen werden, dass es darum geht, dass Gott wohlgefallen wird. Das will er hier sagen. Das wird hier also unterstrichen und deshalb ist diese karge Formulierung da. Was gab Anlass zu dieser Aussage? Nun, Vers 5. Das kleine Wörtchen aber weist auf Vers 5 hin. Mittels Glauben wurde Henoch versetzt, denn vor seiner Versetzung ist über ihn Zeugnis abgelegt worden, dass er Gott wohlgefalle. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, wohl zu gefallen. Wem ist klar? Gott, nicht Menschen. Ohne Glauben wäre so etwas, kann der Schreiber sagen, nicht möglich. Das heißt, er nimmt Bezug auf das, was in Vers 5 gesagt worden ist. Ist also ein zusammenhängender Text und wir können Vers 6 nicht verstehen, wenn wir Vers 5 nicht vor Augen haben. Beachten wir nun die zentrale Wichtigkeit dieser Aussage. Ohne Glauben ist es unmöglich, wohl zu gefallen. Die Tatsache, dass die Betonung hier auf Wohlgefallen fällt, zeigt uns, wie wichtig diese Angelegenheit ist. Die ganze Schrift lehrt, dass das die Mitte unseres Lebens ist. In Offenbarung 4, ich glaube, es ist im letzten Vers, steht geschrieben, warum Gott uns geschaffen hat. Für ihn. Nicht nur uns, alles. Alles, was er geschaffen hat, hat er für sich geschaffen. Die ganze Schöpfung soll wie ein Fingerzeig auf ihn hinweisen. Und wir, die Krone der Schöpfung, sollen mittels Schöpfung und mittels Wege Gottes in unserem Leben ein Fingerzeig auf Gott sein. Unser Leben soll ständig auf Gott hinweisen, soll Gott zugewandt geführt werden. Wir sollen also Gott wohlgefallen. Paulus drückt das genauso aus. In 2. Korinther 5 sagt er, während wir noch nicht daheim sind, hier auf der Erde sind, sind wir bemüht, ihm wohl zu gefallen. Wissen Sie, wozu Sie da sind? Wissen Sie, was der Sinn des Lebens ist? Sicherlich haben Sie einmal darüber nachgedacht. Wenn nicht, können Sie das noch nachholen. Was ist denn der Sinn meines Daseins? Er ist dieser, dass Gott mir Freude hat. Warum wird ein Kind geboren? Weil Gott Freude haben will. Was ist die Frucht der Reben in Johannes 15? Die Freude an den Reben, an der Frucht, an den Trauben, am Trank. Das ist der Sinn. Gott will Freude an uns haben. Und alles, was wir denken, sagen und tun, soll dieses Ziel haben, dieses Begehren tragen, dass Gott mir Freude und Wohlgefallen hat, dass er etwas davon hat, nicht wir. Dass wir etwas vom Leben dann haben, das ist klar. Dass unser Leben leer und sinnlos ist, wenn dieses Ziel nicht vorhanden ist, das ist auch klar. Aber wir leben nicht religiös, damit wir froher werden, sondern wir wollen ganz für Gott da sein und in diesem für Gott da sein wollen, wirft etwas ab für uns. Unsere Freude, unser Wohlergehen ist eigentlich ein Nebenprodukt davon. Genauso wie es in der Ehe ist. Wenn jeder Partner von sich wegsieht und nicht die Ehe als egoistisches Mittel betrachtet, sondern sein ganzes Bestreben ist, dem anderen zu gefallen, dann hat er am meisten von der Ehe. Aber sobald er von dem Partner wegsieht und auf sich selbst sieht, dann wird natürlich die Ehe fade. Spurgeon hat einmal vom Frieden Gottes gesagt, ich schaute auf Jesus und der Vogel des Friedens flog in mein Zimmer. Ich schaute auf den Vogel und er verschwand wieder. So ist das. Eine interessante Psychologie übrigens, wenn man es so formulieren wollte. Je objektiver wir hier sind, je besser haben wir es. Ja? Je besser hat das Subjekt etwas. Ja? Wenn wir ganz für Gott da sind, haben wir am meisten davon. Aber sobald wir für Gott da sein wollen, damit wir es besser haben, sind wir schon im Vordergrund. Ja? Und dann klappt das eine oder das andere nicht und das andere nicht. Henoch lebte ganz für Gott, wollte ihm wohlgefallen. Aber das geschieht nur durch volles Vertrauen. Jetzt haben wir im zweiten Teil des Verses, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn mit Fleiß suchen, ein Vergelter wird. Wir haben hier eine zweifache Begründung des Hauptsatzes. Sehen Sie, wenn Sie die Bibel lesen wollen, und zwar in der deutschen Sprache, dann müssen Sie etwas von der deutschen Sprache kennen. Sonst versteht man die Bibel nicht. Wenn man die Bibel lesen will, muss man Sprache verstehen, denn Gott hat gesprochen. Und Vers 6 besteht aus einem Hauptsatz, und dann aus einem doppelten Nebensatz, der ein Begründungssatz ist. Denn, und da haben wir zwei Aussagen, und diese wollen wir uns jetzt ansehen. Sie sind sehr, sehr wichtig. Wir merken uns also diese zweifache Begründung des Hauptsatzes. Beachten wir den ersten Teil zuerst, dieser Begründung. Ohne Glauben ist es unmöglich, wohlzugefallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist. Wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist. Plötzlich haben wir einen weiteren Begriff. Plötzlich spricht der Schreiber nicht mehr vom Wohlgefallen, sondern jetzt vom Kommen. Warum? Wenn wir das nicht beachten, bekommen wir nicht die Bedeutung des Verses mit. Kommen ist eine andere Formulierung bzw. gehört zum Thema Wohlgefallen. Und welcher Ausdruck wird mit Wohlgefallen gedeutet? Einer, der nicht im neutestamentlichen Text hier steht, sondern da müssen wir den alttestamentlichen Text aus 1. Mose heranziehen. Und da steht, was wir schon eben ausführten, Henoch wandelte mit Gott oder lebte mit ihm. Da müssen wir anfangen, wenn wir diesen Vers verstehen wollen. Henoch lebte mit Gott. Dass er das im Glauben tat, das nennt der Schreiber Gott wohlgefallen. Henoch hat mit Gott im Glauben gelebt und dadurch hat er Gott wohlgefallen. Ohne Glauben ist es nicht möglich, mit Gott zu leben und ihm wohlzugefallen. Und jetzt spricht er vom Kommen. Natürlich. Warum nicht? Wie wollen Sie denn mit Gott leben, wenn Sie nicht zu ihm gekommen sind? Nicht wahr? Das ist ganz einfach. Wie will man mit Gott wandeln, Schritt halten, gehen, Spaziergang machen, wenn man sich nicht erst Gott nähert? Oder wenn man nicht antwortet auf die Annäherung Gottes? Irgendeine Näherung, Annäherung muss stattgefunden haben. Warum? Weil wir nicht von vornherein zusammen sind. Das ist Geschichte. Das war einmal im Garten Eden. Für kurze Zeit. Seitdem nicht mehr. Seitdem der Mensch von Gott gelaufen ist, hat Gott ihn auch vertrieben. Aber nicht ganz aus seiner Gegenwart gestoßen, denn immerhin fing er schon im Garten Eden an, ihn zu suchen, und er sucht ihn forthin. Aber, dass er nicht mehr im Garten Eden wohnen darf, heißt, im Grunde ist hier eine zunächst unüberbrückbare Kluft. Und jetzt muss man Gott suchen. Und davon spricht der Schreiber in diesem Vers. Man muss zu Gott kommen. Und wenn man zu Gott kommt, dann ist da der Anfang eines Lebens mit Gott, eines Vertrauens, hindurch welches man Gott wohlgefallen kann. Wer das tun will, wer zu Gott kommen will und ihm wohlgefallen will, der muss glauben, sagt der Schreiber, dass es ihn überhaupt gibt. Denn wenn man kommt, kommt man zu einem Gegenstand, zu einer Person. Und hier handelt es sich um Gott. Dann muss man zuerst glauben, dass es Gott gibt, damit man gerade jene Richtung einschlagen kann, auf welcher man zu ihm kommt. Wer also zu Gott kommen will, muss zuerst glauben, dass es ihn gibt, sagt der Schreiber. Dass es wen gibt. Das muss hier betont werden. Dass es ihn gibt. Der muss glauben, dass er ist. Wer ist er? Wer ist es, den es gibt? Ganz einfach. Der, den es gibt, und kein anderer. Wir haben nämlich eine ganze Menge von Menschen, die sagen, ich glaube an Gott, aber nicht an den, den es gibt. Und somit wird ihre Aussage zu einer falschen Aussage. Sie glauben nicht an Gott. Sie glauben an einen Gott, aber an einen Gott ihrer Fantasie, aber nicht an den, den es gibt. Und wer ist dieser Gott, den es gibt. Das ist der, der sich selbst geoffenbart hat. Das hat er nur an einer Stelle getan. Nur in einem Buch lesen wir davon. In der Heiligen Schrift. Und wer irgendwie eine Abneigung zu Gott haben will oder hat und nicht zu diesem Gott kommen will, der lehnt somit auch die Offenbarung Gottes, die in der Schrift ist, ab. Der will dann die Bibel auch nicht haben. Die zwei gehen zusammen. Die Abneigung gegen Gott und die Abneigung gegen die Bibel gehen Hand in Hand. Wer aber zu Gott kommen will und an den Gott glaubt, den, von dem die Schrift spricht, der muss glauben, dass es diesen Gott, der in der Schrift geoffenbart wird, dass es den gibt, so wie es die Schrift sagt. Und dann kommt er zu einem Gott, den er sich vorstellen kann. Die Frage allerdings ist nicht nur, haben wir es hier mit Atheisten zu tun, sondern gibt es nicht unter uns als Christen manch eine falsche Vorstellung von Gott? Hier liegt das Geheimnis für manch ein nicht erfolgreiches Beten. Manche Christen fragen sich, warum geschieht nichts oder warum ist nichts da, wenn ich bete? Nun einmal, weil sie vielleicht zu viel im Bereich des Empfindens erwarten. Aber das wäre ein Thema für sich. Eine Möglichkeit wäre, dass sie zu einem falschen Gott kommen. Vielleicht haben sie nicht eine richtige biblische Vorstellung von dem Gott, dem sie sich nähern sollten. Lesen Sie die Bibel, bevor Sie beten. Verschaffen Sie sich ein biblisches Image von Gott, eine biblische Vorstellung. Und dann werden Sie viel besser und intelligenter beten können. Und dann werden Sie die Verheißung des letzten Teils dieses Verses erleben, dass er ein Vergelter ist. Es geht also um den Gott, den es gibt. Und der, den es gibt, der wird in der Schrift beschrieben. Und an den Gott gilt es zu glauben. Es gilt auch wirklich zu glauben. Wirklich zu vertrauen. Handfest. Von ganzem Herzen. Und nicht zu sagen, wenn es dich gibt. Ich bezweifle nicht, dass viele Menschen auf diesem Wege zu Gott gekommen sind. Ich bezweifle aber, dass sie nicht an Gott geglaubt haben. Ihre Formulierung, wenn es dich gibt, war die falsche. In ihrem Herzen haben sie geglaubt, sonst hätte sich Gott ihnen nicht geoffenbart. Hätte Gott nicht geantwortet. Denn der Schreiber sagt, wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist. Und wirklich glauben. Wenn wir als Christen also anderen, die agnostisch sind, das heißt Zweifel haben an der Existenz Gottes, wenn wir ihnen helfen wollen, dann wollen wir ihnen also ja nicht den Rat geben zu beten, wenn es dich gibt, dann und so weiter, als erster Einstieg. Nein, wollen wir ihnen von Gott erzählen und ihre Gedanken füllen mit Licht über Gott. Und tun wir das mit Gottes Wort, das heißt mit Bibelversen, entweder in der Formulierung, wie wir sie in der Schrift haben, oder etwas umschrieben, sodass etwas leichter ist zu fassen. Aber geben wir ihnen das Licht des Wortes Gottes, und dann kann der Heilige Geist in ihnen ein Bild von Gott schaffen, und sodass sie glauben können. Denn der Glaube wird genährt durch Tatsachen. Nichts stärkt den Glauben so sehr als Tatsachen. Dann wollen wir also Tatsachen füttern und nicht noch ermutigen, im Zweifel zu beten, wenn es dich gibt eben. Nein, es gibt ihn nicht, wenn. Es gibt ihn. Er ist da. Und ich darf glauben. Und sagen Sie auch nicht mit solchen, die sich von Kierkegaard haben überzeugen lassen. Nehmen wir einmal nur einen Sprung ins Ungewisse. Nein, Gott ist nicht ungewiss. Er ist nicht im Nebel. Man sucht ihn nicht auch nicht im Nebel oder hinter einer Nebelwand. Gott ist da. Und wir wollen nicht einfach sagen, das kannst du nicht verstehen, das musst du einfach im Glauben annehmen. Man kann nichts im Glauben annehmen, das man nicht verstehen kann. Ist Ihnen das klar? Man kann nichts im Glauben annehmen, das man nicht erst versteht. Es muss erst verstanden werden, um geglaubt werden zu können. Deshalb müssen wir mit Tatsachen kommen. Mit Tatsachen, die überzeugen, mit Argumenten. Und die gibt es. Es gibt genügend Argumente, die solche Leute überzeugen können, die glauben wollen. Da liegt nämlich das Problem. Viele Menschen würden nicht glauben, auch wenn sie Tatsachen hätten. Und da hat die deutsche Übersetzung jenes Buches von Michael Green einen sehr schönen Titel. Es komme mir ja niemand mit Tatsachen. Das ist ja die große Befürchtung von vielen Menschen, dass plötzlich es doch wahr sein könnte um diesen Gott der Bibel und der Juden. Aber wenn man wirklich versöhnt ist mit Gott, braucht man keine Angst zu haben. Und denen, die noch nicht so weit sind, können wir Mut machen und sagen, du brauchst keine Angst zu haben, dass es Gott wirklich geben wird. Denn er hat schon längst das getan, was dein Gewissen zum Schweigen bringen kann. Du brauchst keine Angst zu haben vor der Wahrheit, dass es einen Gott gibt. Du kannst ruhig es dir leisten zu glauben, dass es ihn gibt. Er hat Jesus gesandt, um für dich zu sterben, deine Schuld zu nehmen. Da liegt auch ein Hindernis, an Gott zu glauben, weil man Angst hat. Man braucht also keine Angst zu haben vor den Tatsachen. Es gilt, wirklich zu glauben, von uns, die wir Christen sind, und von denen, die noch nicht Christen sind. Denn wer zu Gott kommen will, sei er Christ oder nicht Christ, der muss zuerst von ganzem Herzen vertrauen, dass es den Gott gibt, von dem die Bibel spricht. Beachten wir nun den zweiten Teil dieser Begründung, ganz am Schluss. Aber dazu muss man wieder von vorn anfangen, nicht wahr? Ohne Glauben ist es unmöglich, wohl zu gefallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er denen, die ihn suchen, ein Vergelter wird. Werden ist hier das Wort, nicht sein. Er wird ihnen ein Vergelter werden. Ein Prozess ist das. Die meisten Übersetzungen haben hier sein, nicht wahr? Wie?
Sein werde.
Noch schlimmer. Ich weiß nicht, ob schlimmer, aber es ist dasselbe eigentlich, nur eine andere Zeitform, ja? Aber es geht immer noch. Wir haben es hier mit zweierlei zu tun. Mit Bedingung und Verheißung. Und zwar haben wir hier zwei Bedingungen und eine Verheißung. Ich will das gleich ausführen. Die eine Bedingung ist die, am Schluss des Verses erwähnt, dass man Gott sucht. Was bedeutet es, Gott zu suchen? Das zu Gott kommen ist die verstärkte Form, oder das zu Gott kommen soll die verstärkte Form des Suchens annehmen. Das heißt, wir haben hier eine weitere Formulierung für eins und dasselbe. Im Alten Testament stand geschrieben, Henoch wandelte mit Gott. Hier steht davon geschrieben, dass er damit Gott wohlgefällig war. Dann steht geschrieben, dass Henoch zu Gott gekommen war. Und jetzt steht geschrieben, dass er ihn gesucht habe. Er hat eben vom Kommen gesprochen und jetzt spricht er plötzlich vom Suchen. Das heißt, Das Kommen soll die Form des Suchens annehmen. Jesus hat das ähnlich gesagt. Wer bittet, der wird empfangen. Wer sucht, wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan werden. Man soll nicht nur bitten, sondern man soll suchen. Man soll nicht nur suchen, man soll regelrecht anklopfen. Das heißt, die ganze Angelegenheit der Annäherung Gottes soll eine vollkommen ernste sein. Die ganze persönlich soll hier involviert sein. Das heißt, es darf nichts anderes auch noch meine Aufmerksamkeit haben. Meine ganze Aufmerksamkeit soll Gott gewidmet sein. Dann gefällt man Gott, wenn er in allen Bereichen der Erste ist. Er steht vorne. Das Kommen wird zu einem Suchen. Das Suchen wird zu einem Finden. Das Finden oder das Gefundenhaben wird zu einem ständigen Leben mit Gott. Und dann gibt Gott sein Zeugnis. Das gefällt mir. Wenn jemand mich an erste Stelle setzt, da ist Gott sehr eifersüchtig. Und da gibt es die Schmalköpfigen, die hier einwenden, ja, ist Gott denn so engstirnig und so engherzig und so feinfühlig, dass er dann plötzlich beleidigt ist, wenn er nicht mehr an erster Stelle ist? Moment einmal, Sie denken unrealistisch. Ihre Perspektive, würde ich sagen, ist eine sehr enge, eine schmale, eine sehr kurze. Es geziemt sich, dass der, der die ganze Welt geschaffen hat, der größer ist denn die ganze Schöpfung, vor dem die ganzen Völker der Welt, über 5 Milliarden, glaube ich, sind es jetzt, schon 6, dass die wie ein Tropfen im Eimer sind vor ihm. So groß ist er. Es geziemt sich, dass der, der mit mir machen kann, was er will, der mich aber liebt und mir aus mir etwas machen möchte, dass er wirklich meine ganze Aufmerksamkeit bekommt. Es geziemt sich, das ist nur realistisch. Das entspricht den Tatsachen. Das ist nichts Außergewöhnliches. Das ist so, wie es sein sollte. Und es ist durchaus erklärlich, wenn es erst dann so ist, dass von Gott gesagt wird, er hat jetzt Wohlgefallen. Wenn jemand von ganzem Herzen ihn sucht, es steht hier auch geschrieben, mit Fleiß. Das Wort für suchen heißt mit Fleiß ihn suchen. Also von ganzem Herzen. Gott zu suchen heißt, dass man ihn und sein Wohlgefallen sucht und nicht wieder sich selbst doch noch im Mittelpunkt hat. Wie ich gestern Abend erwähnte, der Bruder, den wir in unserem Musikgesprächskreis haben, sagte immer wieder, es gibt Leute, die singen zwar und wollen Gott anbeten, aber im Grunde haben sie sich selbst im Mittelpunkt. So soll das nicht sein. Wir sollen wirklich ihn suchen, wie ich das anfänglich ausführte. Und das heißt, dass man ihn in seinen Bedürfnissen suchen sollte. Wie oft, wenn wir in eine kleinere oder auch größere Not kommen, vergessen wir ganz von Gott, weil uns gerade diese Not im Augenblick ganz in Beschlag nimmt. Es ist typisch von uns Menschen, dass, sei die Not klein oder groß, sie uns voll in Beschlag nimmt. Das sollte nicht so sein, Geschwister. Wenn uns etwas in die Quere kommt, sollte es sich zeigen, dass wir mit Gott leben. Dass diese Begebenheit, die jetzt in die Quere gekommen ist, dass die nicht unser Augenmerk ganz absorbiert, dass wir jetzt nichts mehr sehen als diese Not und dann noch die Verzweiflung. sondern gerade dann sollten wir intuitiv, automatisch an Gott denken und das Gebet sollte der nächste Gedanke sein. Wer zu Gott kommen will, soll ihn suchen. Und er soll ihn so suchen, dass er mit allen seinen Bedürfnissen zu ihm kommt. Er soll ihn suchen und soll in seinen Bedürfnissen ihn suchen. Er soll nicht dann gerade in dem Moment noch wegschauen von ihm, sondern gerade dann zu ihm hinschauen. Ob das also ein Bleistift ist, den wir verlegt haben, ob das ein Unfall mit dem Auto ist, ob das ein Tod ist, ob das in unser Berufsleben ist oder sonst wo, was immer uns dann plötzlich missfällt, sollte unsere Gedanken nicht daran hindern, sofort an den zu denken, der uns jetzt helfen kann in dieser Not. Wir sollten zu ihm kommen. Warum sage ich dieses? Weil der Schreiber hier von einem Vergelter spricht. Und das impliziert, das heißt, das setzt voraus, dass man mit seinen Bedürfnissen kommt. Wie sonst sollte Gott vergelten? Gott wird das lohnen. Wir dürfen mit unseren Bitten zu Gott kommen. Wir dürfen mit allem zu ihm kommen, was uns betrifft. Und er wird uns helfen. Und das ist die Verheißung, die wir jetzt vor Augen ziehen wollen. Die Verheißung lautet, dass Gott ein Vergelter werden wird. Er sagt nicht, wann er es werden wird. Aber es wird immer zur rechten Zeit sein. Das können wir nie genug hören, nicht wahr? Die Bibel sagt nicht, wann Gott uns helfen wird. Aber es wird immer zur rechten Zeit sein. Immer. Und wenn wir meinen, dass er uns die Hilfe noch nicht gegeben hat, die Hilfe steht noch aus, dann wollen wir an dieses denken. Der Gott, der uns noch helfen wird, hilft mir jetzt, ohne Hilfe zu leben. Denn ich brauche nur zweierlei im Leben, Gott und was er mir gibt. Und wenn er mir etwas vorenthält, dann aber enthält er mir nicht alles, sondern er hilft mir, darohne zu leben. Aber zu seiner Zeit wird er meine Bedürfnisse erfüllen. Sind Sie einsam? Gott hat uns nicht für die Einsamkeit gemacht. Gott weiß am besten, dass es nicht so sein sollte. Es ist nicht gut, hat Gott geurteilt, dass ein Mensch ganz allein im Raum sei. Er hatte Adam so geschaffen, dass er nicht allein auf der Welt sein sollte, sondern noch ein anderer Mensch und eventuell oder mit der Zeit noch mehr Menschen in dem Raum sein sollten, in dem er sich befand. Der Mensch ist auf Gesellschaft hin, auf Gemeinschaft hin angelegt. Dafür ist er geschaffen. Warum? Weil er im Bilde Gottes geschaffen ist. Und Gott ist ein Gemeinschaftsgott. Einer, der zu dritt ewiglich Gemeinschaft hat. Aber auch Gott kennt die Einsamkeit. Denn Gott rief am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das tat Gott am Kreuz. Denn Gott war in Christus. Und versöhnte die Welt mit sich selbst in der Einsamkeit. Keiner weiß wie Gott, was es heißt, einsam zu sein. Es ist aber nicht gut. Deshalb hat Gott das, was nicht gut ist, auf sich genommen, damit das Bessere käme, die echte Gemeinschaft. Er wird ein Vergelter sein, aber zu seiner Zeit wird er das geben. Inzwischen wollen wir an ihm genug haben. Die Schmerzen, unsere Einsamkeit nimmt er nicht uns ganz. Nicht notwendigerweise. Aber er wird sie erträglich machen. Wir müssen nicht untergehen. Wir müssen nicht von ihm lassen. Wir müssen nicht sterben. Wir können leben. Und zwar eine Qualität von Leben kennen. Also, Gott wird ein Vergelter sein. Er sagt nicht wann, aber es wird immer zur rechten Zeit sein. Gott kommt immer zur rechten Zeit. Und das Zweite. Er sagt nicht, wie er vergelten wird, aber er wird immer das Richtige tun. Wenn er mir ein Vergelter ist, sage ich vielleicht aber, Herr, das ist nicht, worum ich betete. Im ersten Augenblick sind sie vielleicht enttäuscht, aber mit der Zeit merken sie im Rückblick, ach, der Herr hat mir ja viel Besseres gegeben, als ich betete. Spurgeon sagt einmal, und dies ist ein Stück Humor dazwischen, seine Eltern waren, ich glaube, sie hießen Kongregationalisten. Das war eine Kirche, die die Kindertaufe kannte. Der Vater war Pastor, Prediger in dieser Denomination gewesen, in dieser Kirche. Und der Großvater war auch schon Prediger gewesen, Pastor in dieser Kirche. Und als der kleine Charles heranwuchs, waren wahrscheinlich die Augen auf ihn gerichtet. Wird er dem Vater und dem Großvater folgen? Man hat ihn in die anglikanische, in den anglikanischen Religionsunterricht geschickt. Das war wahrscheinlich damals so die Sitte, weil die anglikanische Kirche wahrscheinlich in der Schule diesen Unterricht pflegte zu machen. Und gerade bei einem anglikanischen Pastor erfährt er, was biblische Taufe ist. Das heißt, dort bekommt er die Anregung in einem Gespräch im Religionsunterricht. Und da gehen ihm die Augen auf. Und dann denkt er darüber nach und liest seine Bibel, und er kommt zu der Überzeugung, man müsste untergetaucht werden, wenn man getauft sein will. Und so wurde er Baptist. Und als er dann nach London kam und dieser erfolgreiche Baptistenpastor war, hat er mal wieder zu Hause wohl mit seiner Mutter gesprochen, und die Mutter hat zu ihm gesagt, Charles, ich habe gebetet, dass der Herr dich zu sich nehmen, zu seinem Kind machen würde, dass du dich bekehren solltest. Aber ich habe nie gebetet, dass er dich zum Baptisten machen sollte. Und dann konnte Charles sich nicht verkneifen zu antworten, und er hat ein ganzes Stück Humor von seinen Eltern auch geerbt. Und da sagt er, Mama, weißt du, das ist ja so. Manchmal gibt Gott über Bitten und Verstehen. Was die Mutter dann gesagt hat, weiß ich nicht. Ob das nun etwas ist, das uns zum Lächeln bringt oder etwas zum Heulen bringt, was Gott an Vergeltung, das heißt an Erwiderung, an Antwort auf unsere Gebete gibt, wird immer das Richtige sein, das Beste sein für uns. Denn Gott kennt uns besser, als wir uns selbst uns kennen. Und jetzt die andere Bedingung. Ich hatte eine Bedingung erwähnt und dann sprachen wir von der Verheißung. Aber jetzt müssen wir zur ersten Bedingung zurückkommen. Und die ist ja am Anfang des Verses erwähnt. Da heißt es ja, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Und das hat er hier die ganze Zeit im Hintergrund. Denn der zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er ein Vergelter sein wird. Er muss glauben, dass er ein Vergelter sein wird. Das heißt, wer zu Gott kommt, muss glauben, dass wenn man zu Gott kommt, wenn man ihn sucht, Gott wirklich antworten wird. das sollten wir glauben. Und Jakobus sagt, wenn wir das nicht tun, dürfen wir nichts von Gott erwarten. Gott antwortet aber immer auf Vertrauen. Das ist so in dieser Beziehung mit ihm, das ist die Regel. Auf Vertrauen hin reagiert Gott. Nichts ruft ihn so schnell auf den Plan als vertrauensvolles Beten, vertrauensvolles Leben. Man muss also, was wir eben gesagt haben, glauben. Wir sollten nicht denken, wie einige zu Hiobs Zeiten. Da steht geschrieben in Kapitel 21, sagen einige Leute, was sollten wir dem Allmächtigen dienen und was nützt es, ihn anzurufen? Ganz modern, nicht wahr? Ich habe das versucht. So. Und es hat nicht geklappt. Es funktioniert nicht. Natürlich, wenn Sie das als Mechanismus versucht haben, funktioniert es nicht. Denn Gott ist kein funktionierender Mechanismus. Auch nicht das Gebet. Hier haben wir es mit Personen zu tun. Und Sie kommen nicht zu einer Maschine und erwarten jetzt etwas davon. Gott ist kein Automat, in den man vielleicht eine Münze legt. Und dann kommt nichts heraus, ach, das klappt ja nicht. Der Automat ist nichts wert. Nein, wenn Sie Gott so betrachten und Sie werfen jetzt eine Münze rein, das heißt irgendwelche Leistung, und Sie wollen jetzt den entsprechenden Wert haben für sich, dann suchen Sie ja Ihren eigenen Vorteil. Geben Sie sich selbst zunächst einmal ganz auf. Und glauben Sie, dass Gott ist, der Gott, der ihrer vollen Hingabe wert ist. Der Gott, der es wert ist, dass Sie sich auf den Altar hinlegen als Todesopfer. Sind Sie bereit, Ihr Leben für Gott zu geben? Sind Sie bereit, sich ganz Gott hinzugeben, im Vertrauen? Dann werden Sie ihn als Vergelter erleben. Ohne Glauben, ohne einen solchen Glauben von ganzem Herzen, der ihn meint und nicht in erster Linie den eigenen Vorteil, ist es nicht möglich, Gott wohl zu gefallen. Wir fassen also zusammen. Zuerst in der verneinenden Form des Verses und dann in der bejahenden Form. Ich fasse zusammen, was der Vers sagt. Ich will es versuchen. Ohne mit der wirklichen Existenz des biblischen Gottes zu rechnen, ohne sich ihm zu nahen, ohne ihn zu suchen, ohne mit einer Antwort von ihm zu rechnen, ist es nicht möglich, Gott zu gefallen. Er wird dann nicht Wohlgefallen an uns haben. Sagen wir es jetzt in der bejahenden Form. Der Text eröffnet uns, wie man Gott wohlgefallen kann. Das heißt, wie der Sinn des Lebens verwirklicht werden kann. Hebräer 11, Vers 6 ist die Antwort auf die Kardinalfrage des Lebens. Man glaubt, dass es den Gott gibt, von dem die Bibel spricht. Wirklich gibt. Man kommt zu ihm. Man sucht ihn mit Fleiß. Man bringt ihm alle Nöte. Man glaubt, dass er antworten werde. Und man lebt so in dieser Haltung Tag für Tag wie Henoch. Und dann wird Gott Freude haben. Und dann können wir vollkommen arm sein, leiblich, psychisch vielleicht, armselig. Aber Gott wird da sein. Und wir wissen, eines Tages werden wir eingehen in die volle Blüte seiner Vergeltung, der Freude, die er uns versprochen hat, der Hebräerschreiber sagt, das Letzte, das Größte bleibt noch fern, bleibt noch eine Verheißung. Er will Mut machen, auszuharren, im puren Vertrauen, aber im Wissen, Gott hat gehandelt und er wird sein Wort halten. Wir wollen beten. O Herr, ich habe Worte gesagt, dessen Schüler ich sein muss, die ich zu lernen habe. Aber sie waren deine Worte. Hilf uns, Herr, alle, wie Schüler diesen Weg des Lernens zu gehen. In die Schule zu gehen, wie es Henoch tat, von dir zu lernen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du dich herabließest und zu einem Lernenden wurdest. Du lerntest diesen Gehorsam. Du bist den Weg dieses Vertrauens gegangen. Hilf uns, Herr, Schritt mit dir zu halten. Bewahre uns, Herr, wenn es schwierig wird, wenn die Nacht so dunkel, die Dunkelheit so fast greifbar wird. Bewahre uns dann. Danke, Herr, dass du dann immer auch da bist, wenn wir in der Schlucht des Unglücks uns befinden. Im Tal des Todesschattens bist du immer noch da. Und wenn wir auch deine Stimme nicht hören, wir hören das Klopfen deines Stabes von deinem Wort her und wir wissen, du bist da. Und wir danken dir, Herr, dass du uns einführen wirst in deine Gegenwart und wir werden alle Zeit bei dir sein.